Next Generation Tech, der Technologieaktien-Podcast mit Thomas Rappold und Roman Pschibilla.
Hallo Thomas.
Hallo Roman. Freue mich, bei dir an der Sendung oder in unserer Sendung zu sein.
Ja, unsere erste Folge Next Generation Tech. Wir werden jetzt ab sofort fortlaufend über die nächste Generation Technologieaktien hier in unserem neuen Podcast-Format sprechen. Und das machen wir nicht einfach so, sondern das hat einen bestimmten Grund. Wir haben schon vor mehr als einem Jahr haben wir einen gleichnamigen Index aufgelegt, der auch Next Generation Tech heißt. Der läuft jetzt schon bereits über einem Jahr und dort vereinen wir die vermeintlich nächste Generation Technologieaktien. Der Index ist aktuell fast 50% im Plus. Und was wir hier machen werden, wir werden hier fortlaufend in diesem Format über diese nächste Generation sprechen. Wir werden darüber informieren, wenn wir Umschichtungen in diesem Index vornehmen. Also hier können Anleger, Investoren das Ganze gemeinsam mit uns begleiten. Jetzt vielleicht zu Beginn ist es wichtig zu verstehen, warum die nächste Generation Technologieaktien. Warum gehst du davon aus, dass da eine neue Generation heranwächst an Technologieaktien, hinter denen den großen Sieben, sage ich jetzt mal, von denen ja im letzten Jahr viel gesprochen worden ist? Ist da aber etwas in der zweiten Reihe, wo etwas heranwächst, wo es extrem attraktive Chancen und Opportunitäten für Anleger gibt?
Genau, also das kommt, da gibt es mehrere Gründe dafür. Das eine, der Technologiebereich hat natürlich inhärent diesen Jungbrunnen in sich. Das heißt, es gibt immer kontinuierlich neue Unternehmen, neue Herausforderungen, auch Risikokapital, das reinfließt. Zuletzt haben wir das ja letztes Jahr ganz dominant gesehen durch das Thema AI oder noch spezifischer durch das Thema generative AI. Dann, wo neue Unternehmen wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, auch mit Milliardenbewertungen. Ich will nur an OpenAI erwähnen, die ein Jahr nach dem Start jetzt nun 100 Milliarden wert sein sollen, aber eben inzwischen auch schon 1,5 Milliarden Umsatz auf die Waage bringen. Und um das geht es mit Produkten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Unternehmen von den glorreichen Sieben. Nehmen wir mal Apple als Beispiel, zwar teuerstes Unternehmen, aber die letzten Quartale jeweils mit negativem Umsatzwachstum, muss man auch mal so festhalten. Das heißt, die Ausgangsbasis dort ist natürlich extrem hoch und dort nochmal um 10%, 20% oder 30% zu wachsen, ist natürlich immer eine Herausforderung, während es für diese neuen Unternehmen, die heranwachsen, viel leichter ist, dann aus dem Stand vielleicht sogar am Raten mit 40%, 50% oder darüber hinaus zu wachsen, so wie eben früher auch eine Microsoft oder Apple oder eine Alphabet gewachsen sind, dann auch in neuen Technologien, neuen Themen, die eben von diesen großen säkularen Trends dann auch profitieren, über die wir jetzt auch im weiteren Verlauf noch sprechen werden.
Ja, der in dem Index sind aktuell 18 Werte drin. Da sind einige sehr, sehr gut gelaufen, seitdem der Index aufgelegt worden ist. Lass uns mal so über ein paar Einzeltitel da sprechen. Eine Aktie, die zum absoluten Top-Performer gehört, und das ist Samsara. Eine Aktie, die viele überhaupt nicht kennen, aber ein extrem spannendes Unternehmen. Und dort auch vielleicht nochmal wichtig zu wissen, die Unternehmen, die hier im Index vereint werden, das sind ja nicht irgendwie Unternehmen, die es erst irgendwie seit 6 Monaten gibt und die irgendwie 30 Mitarbeiter haben. Auch eine Samsara hat, glaube ich, über 2000 Mitarbeiter. Also das sind gestandene Technologieunternehmen, die aber eben wie Samsara jetzt irgendwo zu einer Transformation mithelfen, wo klassische Industrieunternehmen irgendwie an Technologie herangeführt wird. Was findest du das Spezielle an Samsara?
Also ich habe ja auch den Bestseller geschrieben, Silicon Valley Investing, ein spannendes Buch, das eben auch schon auf die Startup-Szene beziehungsweise auf die Unternehmen, die vor dem Börsengang stehen, amerikanisch gesprochen spricht man auch von Later-Stage-Unternehmen, dann da den Blick darauf dann zu haben. Da war ich auch als Investor auch schon sehr erfolgreich dabei dann bei solchen Deals dann. Und bei Samsara ist mir ins Auge gestochen, dass dieses Unternehmen zum gleichen Zeitpunkt der Existenz wie Salesforce im CRM-Bereich deutlich höhere, bessere Kennziffern, Finanzkennziffern und Umsatzdaten hatte. Und das hat mich als erstes geflasht zu sagen, wow, ein Unternehmen, das zum selben Zeitpunkt mehr Umsatz erzielt, dann nach 5 Jahren Existenz als eine Salesforce, scheint interessant zu sein. Dann bin ich auch Experte für Industrie 4.0, also für die Transformation der Maschinenwelt. Und das Faszinierende an Samsara ist, sie bringen quasi diese klassische Welt, also diese Industriewelt, ob die Bulldozer und Bauunternehmen oder die Eisenbahnen dann, also wirklich diese Brick and Mortar, wie man amerikanisch sagt, dann die bringen sie hin zur Digitalisierung dann. Und ihnen gelingt es dabei, die Unternehmen nicht nur zu transformieren, sondern dort auch wirklich große Pakete zu verkaufen, also große Software-as-a-Service-Pakete. Da geht es in den jeweiligen Projekten nicht irgendwie nur um $20 oder 20 Euro oder so dann, wie bei einer Microsoft-Lizenz, sondern da geht es um richtige 6-7-stellige oder gar 8-stellige Beträge. Das Unternehmen ist von Indern gegründet, also Amerika leben dann, sehr viel Drive und bedeckt einen Markt, wo sonst auch wenig Wettbewerb ist, weil typischerweise dann Softwareunternehmen sich genau dann auch in diesem Softwarebereich tummeln, aber sie gehen genau auf diese Hardware-Welt eigentlich mit ihren Softwareprodukten dann drauf zu und verknüpfen das eben neudeutsch unter dem Begriff IoT, Internet of Things, wo sie eigentlich der ganz große Player sind.
Ja, auch im Logistikbereich sind Sie ja, glaube ich, sehr aktiv. Sie helfen Logistikfirmen, dann noch effizienter zu sein, Benzin zu sparen. Sie schauen sich die Wetterprognose an. Und also das ist für mich wirklich etwas, wo ich sage, das sehe ich. Samsara bringt wirklich klassische Industrieunternehmen, wie du sagst, zum Internet der Dinge. Lass uns mal gemeinsam kurz auf die aktuelle Selektion innerhalb des Index schauen, weil da fällt natürlich nicht nur Samsara auf, sondern da sticht natürlich auch eine Palantir ins Auge, die aktuell mit einem Plus von 120% hier im Index drin ist. Was gefällt dir so sehr an Palantir?
Naja, zunächst mal komme ich auch wieder auf ein Buch von mir zurück. Ich habe die weltweit erste Peter Thiel-Biografie geschrieben. Peter Thiel ist ja Co-Gründer von Palantir und von PayPal. Und viele der Leute früher von PayPal sind dann zu Palantir übergewandert dann. Und ich kenne das Unternehmen also sehr, sehr gut. Im Buch kann man das auch sehr spezifisch nachlesen, was Palantir auszeichnet. Grob gesprochen ist Palantir seit 20 Jahren ja jetzt schon am Markt. Hat zwei Geschäftsbereiche, sie sagen selber Defense und Offense. Defense ist quasi der Militärbereich. Beispielsweise die Software wird eingesetzt in der Ukraine gegen die Russen dort, nicht ganz unerfolgreich dann. Und auf der anderen Seite sind sie im kommerziellen Bereich, also mit Unternehmen eben zugange. Dann typischerweise zahlen Unternehmen hier dann auch für die Palantir-Software, also eben auch nicht nur $500 oder $1,000, sondern auch da sind die Projekte immer im Millionenbereich, zweistelligen Millionenbereich oder gar dreistelligen Millionenbereich, wo diese Deals dann gemacht haben. Und ja, Palantir ist, und das ist auch so ein Credo von mir, richtig Geld verdienen kann man eben im Markt nur, wenn du eine konträre Position einnimmst. Peter Thiel hat mal schön formuliert, einmal im Buch nachzulesen, be contrarian, competition is for losers, geh also nicht durch dieselbe Tür, wo 100 andere durchgegangen sind. Und als wir den Index letztes Jahr, Ende letzten Jahres aufgesetzt haben, war die Marktstimmung gegenüber Palantir sehr schlecht. Mhm. Auch dieses ganze Bashing dann, das dann kommt so nach dem Motto, die Aktie ist unten am Boden, das ist ein Militärcharakter und Pipapo oder bla 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 dann. Und das war genau der Punkt, dann auch ich selber als Anleger habe da, als ich da das Kind in the Game zeige, da massiv Ende letzten Jahres bei $5 selber zugelangt, um auch das zu zeigen, wir konsumieren auch das, was wir produzieren. Mhm. Und ich lag damit nicht falsch oder ziemlich richtig dann. Und nur so lässt sich an der Börse Geld verdienen. Geld lässt sich nicht verdienen, wenn man hoch einsteigt und teuer verkauft, was leider viele Anleger immer wieder machen. Und Palantir profitiert jetzt extrem stark auch von diesem ganzen generativen AI-Aspekt. Und vielleicht den Zusehern da mal, vielleicht jemand, den Sie auch kennen von CNBC, Dan Ives, einer der bekanntesten Tech-Analysten überhaupt, der wurde gefragt nach den besten AI-Aktien. Dann hat er das so auf den Punkt gebracht. wenn ein CIO in einem Unternehmen, also eine Führungskraft, der für IT zuständig ist, nachts schlecht schläft, weil er keine Strategie hat für das Thema AI, da hat er gesagt, dann soll er am besten Palantir anrufen dann und dann geht es ihm wieder besser. Dann das zeigt so ungefähr, wo welches Standing Palantir dort hat dann.
Ja, du sprichst es an. AI ist ein großes Thema, kommt in der nächsten Generation Tech-Aktien natürlich auch vor. Eine Aktie, die da, glaube ich, extrem spannend ist, was viele aber auf den ersten Blick nicht sehen, ist grundsätzlich ein interessantes Unternehmen. GitLab ist ja ein Unternehmen, ist noch interessant. Die haben überhaupt gar kein stationäres Headquarter, sondern da arbeiten alle Unternehmen remote und ich glaube, das sind auch irgendwie 3000, also das sind nicht irgendwie nur 60, 70 Mitarbeiter, sondern das ist wirklich eine Masse und sie haben keinen klassischen Headquarter, das ist schon interessant. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was zu GitLab sagen, weil ich glaube, dort steckt ja auch wirklich sehr, sehr viel AI, nicht nur Fantasie, sondern sie sind ja schon dran, sogar künstliche Intelligenz einzusetzen.
Ganz genau. Also vielleicht da nochmal, du hast vollkommen recht, GitLab ist eine sogenannte Remote-First-Company und zwar totally remote, wie du gesagt hast. Also in ihrem Börsenprospekt Prospekt stand damals auch wirklich drinnen, es gibt kein, wir sind Head-Office-free, also es gibt kein Head-Office, stand in dem S1, in dem Börsenprospekt da auch drin. Und GitLab ist vereinfacht gesprochen für die Zuhörer ein Facebook für Softwareentwickler. Das heißt, die Softwareentwickler nutzen diese Plattform dann, um ihre Programmcodes dort reinzubringen, dort zu arbeiten. Also es ist eine Art Projektmanagement-Tool für Softwareentwickler, um produktiver zu sein. Dann, und jetzt muss man wissen, das hat auch ChatGPT gezeigt, dann, dass gerade Softwareentwickler enorm profitieren können von dieser neuen generativen AI. Ich will mal drei Zyklen beschreiben. Ich bin ja selber Informatiker und als ich angefangen habe oder also zur Kindheit zu coden dann hast du dann vielleicht irgendwelche Magazine gekauft und wo da irgendwelche Listings drin waren, also Programmcode dann. Das hat man dann abgetippt oder per Diskette oder CD eingelesen, da weitergemacht. Das war schon das höchste der Gefühle. Dann gab es irgendwann das Internet, ja, wo die Programmierer dann da nachgeschaut haben, nach dem Thema, okay, ich muss da ein Problem lösen, gibt es dafür schon einen Programmcode? Da gibt es so bestimmte Webseiten, wo da quasi so via Chat die Dinge ausgetauscht worden sind. So. Und jetzt ist der nächste Schritt da, dass man quasi sozusagen im Rücken den bestmöglichen Programmierer hat, zu sagen, oh, ich habe eigentlich folgendes Thema, will ich codieren? Und dann kriege ich diesen Code dann quasi schon bestmöglich geliefert, weil er mir den bestmöglichen Algorithmus dann schon zeigt und Tests, nicht nur Tests, sondern Produktivitätseinsätze zeigen, dass du die Entwicklerproduktivität um 50, 60 oder noch mehr Prozent steigern kannst. Dann, wir haben ja das Thema, dass wir eine Knappheit haben weltweit an Softwareentwicklern. Ja. Du kannst sie noch nicht aus dem Labor raus klonen, vielleicht irgendwann dann auch mal dann, aber momentan noch nicht. Aber in der Zukunft wird es der Fall sein. Das ist ein wesentlicher springender Punkt generell bei dem Thema AI und was auch diese Unternehmen da, die wir vielfach im Index da drin haben, wo die Anleger profitieren können, dann, dass du mehr oder weniger via Copy-Paste mehr oder weniger Leute kopieren kannst oder Intelligenzen kopieren kannst. Manche sprechen ja von der Superintelligenz. Es muss gar nicht superintelligent sein, wenn du nur überdurchschnittlich oder durchschnittlich intelligente Leute klonen kannst durch die Cloud, dann hast du wesentliche Themen wie in der Schweiz oder in Deutschland oder im Dachraum oder in Europa der Fall ist, Stichwort demografischer Effekt, Fachkräftemangel, dann Zug um Zug dann dadurch gelöst dann, weil du das quasi in die Cloud exportierst dann dein Fachkräfteproblem dann. Ja, das haben eben leider nur noch nicht viele kapiert oder verstanden, aber wer es als Anleger dann da versteht und wir haben es da eben inhärent in dem Index drin, der wird davon auch in der Zukunft da sicherlich da profitieren können.
Ja, ein extrem spannendes Thema, auch gerade diese AI-Copiloten. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Jetzt haben wir eine Aktie noch im Index, die ich noch mit dir ein bisschen intensiver anschauen wollen würde, ist Kyndryl. Kennen die wenigsten, aber auch die Aktie fast 100% gemacht im Index. Es ist, glaube ich, eine Abspaltung von IBM. Was ist besonders an Kyndryl?
Auch das ist so ein Punkt, ähnlich wie du das bei Palantir gesagt hast, da wollte niemand quasi das Ding angreifen. Und ich liebe es ja, wenn ich Qualität zum günstigen Preis kriege. Eben viele Anleger kaufen Aktien nur, wenn das Chart so nach oben geht. Dann ich liebe es, wenn ein gutes Unternehmen, wenn das Chart so nach unten geht. Und am besten man kauft da ganz unten beim Tiefpunkt, weil dann kriege ich viel Stücke für wenig Geld dann. Und das ist Kyndryl der Fall gewesen. Kyndryl ist quasi die Bad Bank der IBM gewesen. Das ist also das Rechenzentrumsgeschäft und Hostinggeschäft dann, was irre viel Umsatz macht, aber wenig profitabel war. Sie haben noch eine nette Mitgift dann von der IBM bekommen. Und vor allem, was den Kurs dann zusätzlich noch unter Druck gebracht hat im letzten Jahr, war, dass IBM ihre eigenen Kyndryl-Aktien kontinuierlich im Markt verkauft hat, obwohl jeder weiß ja, letztes Jahr hat man einen sehr schlechten Tech-Markt. Das heißt, die haben die Stücke einfach rausgehauen, auf Teufel komm raus. Die wollten die bis zum Jahresende draußen haben. Und deshalb ist der Kurs, glaube ich, bis runter auf $8 oder so gefallen. Also die haben quasi selber das Anti-Rückkaufprogramm gemacht, haben also das Zeug auf den Markt geschmissen. Dann, wo man sagen konnte, Warren Buffett würde von der Margin of Safety da sprechen, wo er sagen konnte, da kann eigentlich nimmer viel falsch laufen dann. Ja, und jetzt kam dazu, dass das Unternehmen jetzt durch die IBM befreit, jetzt auf einmal auch mit anderen Anbietern wie mit Microsoft, mit Amazon, mit Alphabet Deals machen kann. Und sie haben eben sind in allen großen Unternehmen mit großen Deals vertreten. Und sie müssen jetzt nur das Unternehmen transformieren, was eben jetzt auch schneller funktioniert, wie ursprünglich gedacht. Und wir haben eben bei so einem Qualitätswert dann auch sehr günstig eben da zugeschlagen dann. Ja, und da kommt es dann draus eben, dass man dann auch mal geschwind in einem Jahr 100% Performance machen kann.
Ja, es gibt noch einen Haufen anderer Werte, die extrem spannend sind, die wir uns aber sicherlich für eine der nächsten Episoden aufhalten. Viel noch aus dem Cloud-Bereich. Natürlich ist Cybersecurity vertreten. Es ist auch Fintech vertreten. Das schauen wir uns alles in einer der nächsten Episoden an, wo ich gerne aber trotzdem draufkommen wollen würde, weil wenn man den Index anschaut, sieht man auch, es gibt doch zwei, drei Werte, die nicht ganz so gut gelaufen sind seit Auflage des Index. Das will ich an dieser Stelle hier nicht verheimlichen. Das ist deshalb lohnt es sich, drüber zu sprechen. Das ist zum einen Crown Castle. Das ist Keysight, das ist eine, oder auch zum Beispiel eine SBA Communications. Alles so ein bisschen Infrastruktur, digitale Infrastruktur. Woran liegt das, dass diese Aktien bisher noch nicht so richtig losgelegt haben?
Genau, also für die Zuseher, Zuhörer, SBA Communications und Crown Castle sind zwei sogenannte Tower Companies. Das heißt, die vermieten die Funkmasten für die Mobilkommunikation. Crown Castle ist der größte Anbieter in Amerika und insbesondere im städtischen Bereich dann, also in den Großstädten, sind die stark vertreten, haben darüber hinaus auch ein großes Glasfasernetz dann, was sich ideal dann eigentlich ergänzt. SBA Communications hat auch in anderen Ländern dann noch Funkmasten, ist also da an der Stelle internationaler. Dann die beiden Unternehmen hat die Erhöhung der Zinsen getroffen, wobei ich sagen muss, mal auch wie das Missverhältnis dann und im Markt ist, auch von Analysten. Crown Castle beispielsweise hat eine durchschnittliche Duration ihrer ausstehenden Anleihen mit 8 Jahren draußen. Dann. Das heißt, die haben sich sehr günstig in der Niedrigzinsphase mit Krediten eingedeckt. Die haben kein direktes Refinanzierungsproblem. Und trotz dessen ist die Aktie bis im Oktober, Ende Oktober letzten Jahres, als die Zinsen gestiegen sind, quasi stark gefallen gewesen. Dann. Und in dem Moment, wo Ende Oktober die Zinssituation etwas gedreht hat, ist der Kurs gleich um 30-40% angesprungen, dann nach oben. Also auch da war es, wenn wir hätten da nochmal zukaufen können, hätte ich genau da zugelangt, weil du auch eine Dividendenrendite da hast dann von, ich glaube im Moment 5-6% und zum dortigen Zeitpunkt im Oktober sogar von 8-9% bei sehr stabilen Einnahmen und vor allem bei einem wachsenden Geschäft, weil die durchschnittliche Dividende pro Jahr zwischen 5-8% steigt, weil diese Funktürme jedes Jahr mehr abwerfen weil auch aus der Inflation heraus, weil die Betreiber da oder die Abnehmer dann wie T-Mobile in den USA, Verizon und AT&T immer mehr zahlen müssen, dann ist ein ganz anderer Markt wie bei uns in Europa, dann, also es ist ein schöner Dividendenwert, Dividendenwachstumswert, dann, den es quasi zum, ja, ich sag mal, für ein Apfel und ein Ei gegeben hat, wegen dieser Zinsdiskussion und weil das Anleger falsch wahrgenommen haben, dann. Und Keysight steckt da so ein bisschen als damit drin. Keysight ist ein Unternehmen, eine frühere Abspaltung von Hewlett Packard. Hewlett Packard, die Geburtsstätte liegt ja im Bereich Messgeräte. Und Keysight war einfach gesprochen auch eben, ja, also das ist eine Abspaltung von HP gewesen, ging 2014 an die Börse. Im Schnitt ging der Kurs jedes Jahr um 14% nach oben. Dann sehr gutes Management, die in den Bereichen tätig sind, in den Wachstumsbereichen, also Electronics und da insbesondere im Bereich 5G, 6G, Quantencomputing, also liefern da die ganzen Instrumente, wenn zum Beispiel neue Funkanbieter, neue Generation kommt, wie müssen die Masten ausgelegt werden, da brauchst du Test-Equipment, also ist eine Engineering-Company sozusagen mit starkem Softwareanteil, dann wirklich in den Wachstumsbereichen, genauso aber auch im Militärbereich unterwegs mit ihren Lösungen. Und ja, und die sind da ein bisschen in Sippenhaft genommen worden, nach dem Motto, okay, wenn die Funkmastenbetreiber nach unten gehen, dann haben die weniger Geld zum Investieren. Das wirkt sich da aus, ist die Aktie auch abverkauft worden, gab es im Oktober auch, November sehr, also verhältnismäßig günstig dann, dann und hat jetzt auch wieder angezogen, aber hat sicher, ist ein sehr guter langfristiger Wert, ein Wert, der ein Hidden Champion, der vielfach gar nicht so von Analysten wahrgenommen wird. Ja, aber stimmt. 14% also, per annum Wachstum dann im Kurs über 10 Jahre ist nicht schlecht dann an der Stelle.
Ja, und ist eben etwas, was nicht so im Rampenlicht steht, aber allein der Gedanke, die Welt wird technologischer, wir brauchen natürlich dadurch auch viel mehr digitale Infrastruktur und das eben auch zu spielen und das eben auch zu sehen, das ist, glaube ich, die Besonderheit ganz abseits des Mainstreams, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals in einem klassischen Medium über Keysight oder lass es eine Crown Castle sein, irgendwas gelesen hätte.
Genau, also vielleicht darf ich da die Geschichte noch erzählen. Ich hatte darüber über Keysight, ich bin ja Kolumnist auch bei der Börse Online, beim führenden deutschen Börsenmagazin, hatte ich über Keysight geschrieben und noch am selben Abend hat sich ein Deutschlandmanager von Keysight bei mir gemeldet. Ich habe sie als Hidden Champion beschrieben und er hat sich tierisch darüber gefreut, als ich das Unternehmen mal vorgestellt habe und gesagt, endlich mal einer aus der Finanzbranche, der uns kennt und versteht dann. Also so viel, nur so viel dazu.
Ja, das meine ich, genau das meine ich, oder? Mal abseits von dem. Und das ist natürlich auch genau unser Gedanke bei diesem Format hier. So, jetzt haben wir ein bisschen über den Index gesprochen. Der Index, der läuft ja aus. Wir überführen den jetzt in das Plus sozusagen, den Next Generation Tech Plus Index. Und bei dem Plus passiert natürlich auch etwas. Wir haben diese Chance genutzt. Wichtig zu wissen, wir betreuen ja diesen Index fortlaufend. Wir schauen da weiter, ob wir Unternehmen aufnehmen können, ob wir vielleicht auch uns mal von dem einen oder anderen Unternehmen trennen. Wichtig zu wissen ist, es ist ein langfristiger Ansatz, also es ist nicht hier kein Trading-Index, wo wir heute da reingehen und morgen hier raus, sondern da steckt eine Überzeugung dahinter, hinter all diesen Aktien, die wir da haben. Jetzt nutzen wir aber diese Chance und erweitern den Index etwas. Es kommen ein paar Werte dazu. Eine Aktie verlässt uns auch aus diesem Index. Von einer Aktie trennen wir uns und lass uns zuerst kurz über die sprechen, von der wir uns trennen, bevor wir dann nochmal über 2, 3 Titel sprechen, die neu dazukommen. Wir hatten bisher im Index Rigetti, die fallen jetzt in der neuen Selektion raus. Was ist der Grund?
Ja, Rigetti ist ein Unternehmen im Bereich Quantencomputing. Das ist eigentlich auch eine Special Situation dort bei Rigetti, dass der Kurs auch über das letzte Jahr, es hat sich nicht so schlecht entwickelt, muss man auch dazu sagen, aber dort ist die Situation so, dass eben doch relativ viel Geld verbrannt wird im Verhältnis zu dem, was Umsatz da ist. Die Börsenkapitalisierung ist nicht so hoch. Wir haben uns jetzt hier mal für eine Bereinigung entschieden. Ja. Ich
Aber du hast sie
würde
weiter auf dem
trotzdem
Zettel und du würdest da sagen, wenn sich das ein bisschen ändert, dieses Verhältnis, und du das siehst, wäre das durchaus weiterhin ein Player, wo du sagst, da
Ja,
würde
wir
ich.
haben, das hängt auch vom Produkt ab. Ich glaube hier, wir haben ja jetzt hier gesagt, Next Generation Tech Plus dann. Das Thema Quantencomputing spielt ja eine wichtige Rolle. Ich bin selber auch bei einem Quantencomputing-Unternehmen beteiligt. Ich halte auch Rigetti nach wie vor für sehr interessant. Dann nur dieses Chance-Risiko-Profil für diesen Index passt jetzt hier nicht. Wenn wir jetzt über einen Index reden würden, wo wir solche Special Situations fahren, da würde ich da quasi die Hand auch wieder reinlegen. Dann, ich glaube an das Unternehmen und das kann sein, morgen, Sie sind vielleicht unmittelbar vor dem Durchbruch und es kommt zum großen Knaller dann daraus. Aber für unseren Index passt das Chance-Risikoprofil nicht so genau dazu. Dann, das muss man fairerweise da jetzt einfach sagen dann. Aber das Unternehmen hat eine spannende Technologie und also würde ich jetzt so nicht abschreiben dann. Das muss ich auch klar sagen dann.
Ja, jetzt kommen noch ein paar Werte
Es
hinzu.
ist vielleicht fast so eher die Situation, dass wir sagen, wir müssen ja uns also auf eine bestimmte Menge an Werten fokussieren. Das gehört ja auch dazu. Und manchmal hat man die Qual der Wahl, dann, wen man da nehmen kann. Und das ist dann nicht ganz einfach, dann sich auch mal dann, je nachdem, dann auch von dem Wert dann so zu trennen, wo man trotzdem dann
Das
noch
höre
dran
ich auf
glaubt
jeden
dann.
Fall
Ja,
raus.
aber
Das
wenn,
höre ich auf jeden Fall raus. Du
ja,
kannst ihn nur
genau, also
schwer
das.
trennen,
Genau.
aber
Genau, also
manchmal
wir
muss
sehen
man
uns
das
immer
auch.
zweimal. Also wie gesagt, schreibt das Unternehmen nicht ab dann da. Wir werden das vielleicht mal in einem anderen Index dann, wo wir dann mal zusammen machen, dann wiedersehen dann. Ja.
Genau. Jetzt kommen aber noch ein paar Werte hinzu. Ich blende die mal kurz ein. Zwei Werte, die da interessant sind, über die ich ganz kurz mit dir heute noch sprechen wollen würde, bevor wir dann uns in den nächsten Episoden etwas um die anderen kümmern, ist zum einen Elasticsearch und Arista Networks. Arista Networks ist eine absolute Erfolgsstory. Die läuft ja wirklich wie geschnitten Brot. Warum siehst du die jetzt neu in dem Index? Warum sagst du, die gehören ebenfalls zur nächsten Generation?
Genau, also fangen wir mal bei A wie Arista an. Also ich kenne den Gründer sehr gut, Andy Bechtolsheim vom Unternehmen. Er hat mit mir auch das Buch gemacht oder das Vorwort geschrieben für Silicon Valley Investing. Andy Bechtolsheim ist Deutscher, ist Hall of Fame Stanford University, hat den Google-Jungs damals die ersten 100.000 Dollar in die Hand gedrückt, wo es Google noch nicht gab. Deshalb heißt
Verrückt, ja.
übrigens Google auch Google, weil er das auf einen Scheck geschrieben hat und der Sergey Brin und Larry Page mussten dann das Unternehmen dann auch unter dem Namen gründen und sie konnten da nicht zu ihm zurücklaufen. Andy Bechtolsheim hat davor schon Sun Microsystems gegründet, dann also ein großer Unix-Hersteller, Hardware-Hersteller von Workstations, versteht das Geschäft aus dem FF, hat durch den Google-Börsengang damals auch das notwendige Kapital gehabt, um Arista quasi aus der eigenen Tasche zu finanzieren. Ich war da auch schon bei Arista beteiligt, vorbörslich. Habe es auch in einem anderen Index damals schon für die Börse online da mitgefahren. Ich darf sagen, das ist jetzt inzwischen ein Ten-Bagger seit dem IPO. Ist aber nach wie vor steht das Unternehmen noch voll im Saft, in der Wachstumskurve voll drin. Sie machen Arista, macht ist sozusagen der Ferrari unter den Ciscos dann. Das heißt, die liefern die Netzwerktechnologie mit super Geschwindigkeit, so quasi das, was auch eine Nvidia auszeichnet bei ihren Chips, also wirklich die Porsches, die Ferraris jetzt da im Netzwerkumfeld. Ganz große Kunden von ihnen sind Microsoft und Meta. Jeder weiß, die sind beide super unterwegs beim Thema generative AI. Das hat es jetzt nochmal nach oben gezogen dann bei Arista und sie nehmen eben auch kontinuierlich, graben sie von Cisco das Geschäft ab. Bei Cisco geht es so im Netzwerkbereich runter und bei Arista geht es eben kontinuierlich da nach oben dann. Sehr gute Kennziffern, Unternehmen ist schuldenfrei, hohe Cashflows, super Management, einfach. In Europa wird man sagen, Hidden Champion. Und erst auch jetzt wieder haben irgendwelche Analysten dann oder die Presse jetzt so langsam mal das Unternehmen entdeckt. Also wir bei uns im Schwäbischen oder im Schweizer Guten Morgen, dann, jetzt haben wir es auch mal kapiert, dann, dass es ein gutes Unternehmen ist, dann so ungefähr auf die Art. Und das ist halt, man muss halt ein wenig früher aufstehen dann, und das, sag mal, zeichnet mich aus oder zeichnet auch das Produkt aus, dass wir eben den Riecher davor dran haben, dann, bevor jeder dann aufwacht und sagt, hey, klingt interessant. Übrigens, Dan Ives, den ich vorher erwähnt habe, dann ist auch ein großer Fan von Arista, dann. Inzwischen dann, aber ja, wer meine Bücher da liest, dann auch, die zurückgehen auf 2015, wird sehen, dass ich damals schon drüber geschrieben habe und eben nicht, die, also wer hätte es erfunden, wie Ricola sagen würde, also da eben das Design der Arista aus. Elastic dann noch, Elastic ist quasi, muss man sich so vorstellen, ist so ein halb Open Source Unternehmen, das heißt, man kann das auch frei runterladen, ist sozusagen eine Google, also eine Search Engine, Suchmaschine und drumherum jede Menge Data Management, Big Data Software dann, die man dann einsetzen kann. Wir haben vorher GitLab erwähnt. GitLab hat bei seiner Suche die Elasticsearch Suchmaschine eingebaut. Man findet das bei Spotify, man findet das bei Xing in der Suche, ist überall diese Technologie dahinter. Dann ist also eine sozusagen eine B2B-Suchmaschine oder einfach die Technologie der Suchmaschine wird Unternehmen oder Firmenkunden zur Verfügung gestellt, dann, also Thema Data Management dann. Und so, da sind die ganz stark, haben sehr hohe Bruttomargen dann im Geschäft dann und profitieren jetzt eben auch von dieser Generative AI. Und übrigens auch ein Unternehmen, was eben viele gar nicht kennen oder noch nie davon gehört haben, obwohl die quasi so marktführend und dominant sind, quasi außerhalb vom Google-Suchmaschinenumfeld, dann, ja.
Ja, weil sie innerhalb der Wertschöpfungskette vieler Unternehmen einfach mit drin sind und oftmals halt nur im Hintergrund auftauchen, wie du es jetzt gerade schön beschrieben hast, wo Elasticsearch überall auch integriert ist. Und ich glaube, genau darum geht es, Technologieaktien, Technologieunternehmen zu sehen, die in diesem Ganzen, weil die Welt wird technologischer, wir werden in den nächsten 10 Jahren mehr technologische Entwicklungen haben als in den letzten 100 Jahren. Und da spielen einfach Absolut. Mehr Tech-Unternehmen eine Rolle als eben nur die 4, 5, 6, 7 Bekannten, über die alle schreiben, sondern da gibt es viel, viel mehr rauszuholen, da gibt es viel, viel mehr Chancen. Und genau darüber sprechen wir jetzt neu in diesem Podcast-Format.
Vielleicht lässt du mich da noch ganz kurz dann für die Zuhörer da auch noch sagen, warum jetzt auch die Zeit, weil der Index ist ja als AMC konzipiert dann. Also wir haben die Möglichkeit ja des Stockpickings dann. Und ich glaube einfach da, weil viele immer kommen mit ihrem, sag mal, mit ihrem ETF-Gedöns daher und sagen, ja, mein ETF und überhaupt dann und so, dann da muss ich klar sagen, dann wir leben jetzt in der Zeit des Stockpickings, auch wenn wir diese Big Seven oder Magnificent Seven haben dann, und es braucht eben dieses Stockpicking, und selbst du kannst jetzt auch nicht sagen, einfach nur ja Branche AI dann oder sonst wie, die Unternehmen sind schon, du musst, es gibt gewisse Branchen oder Themen, die ein säkulares Wachstum haben dann, wie Cybersecurity, wie AI oder Cloud dann, aber dann musst du einzeln runtergucken dann auf die einzelnen Unternehmen und genau sehen, da kann sein, links und rechts sind zwei Unternehmen, die haben schlechte Quartalszahlen und genau in der Mitte ist eins, die haben Gutes. So, und genau das haben wir zum Beispiel im letzten Quartal, du wirst dich erinnern, wie gut jetzt der Index ja jetzt die letzten paar Monate auch gelaufen ist dann, nicht nur, weil die Zinsen runtergegangen sind, nein, weil das können die Zuhörer und Zuseher schön nachvollziehen bei den Unternehmen, weil die alle überwiegend sehr, sehr gute Quartalszahlen gemeldet haben und damit dann eben diesen auch deutlichen Schub nach oben da gemacht haben, weil wir da eben oft ziemlich richtig liegen und ziemlich richtig gut da unterwegs sind. Das muss man auch mal an der Stelle sagen.
Und es sind einfach wirklich Aktien mit Qualität, einfach aus der zweiten Reihe, die nicht so viel Medienattention bekommen wie eben die großen sieben. Und ich glaube, genau darum geht's. Und wir freuen uns heute mit der ersten Episode, aber jetzt fortlaufend auch genau über diese Aktien und über diese Themen zu sprechen. Thomas, ich danke dir für die erste Folge. Ich freue mich schon auf die nächste. Denn dann werden wir ein bisschen bei dem ein oder anderen Unternehmen tiefer einsteigen, das Ganze noch weiter analysieren und vor allem den Index hier auch gemeinsam begleiten. Thomas, ich danke dir und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Dankeschön.
Chapeau, Roman, ich freue mich ebenso und kann den Ball nur zurückspielen. freue mich auf die nächste Ausgabe und ich glaube, wir haben genug Futtermaterial für unsere Zuseher, Zuhörer. Wird ein spannender Trip und ja, freuen wir uns drauf.
Ja, bis dahin, abonniert uns, bleibt am Ball. Wir freuen uns. Nächste Generation Tech-Aktien.
Die besten Tech-Aktien der nächsten Generation gibt es auch in einem Index. Einfach, transparent und täglich handelbar. Mehr dazu auf amc.catfp.com. Dieser Podcast stellt weder ein Angebot eines Finanzinstruments noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft.